Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom Football KO Podcast. Mein Name ist Sascha und ich werde euch ab sofort regelmäßig in allen 2 Wochen Abständen euch durch die Podcast-Folgen führen. Normal ist meine Freundin mit am Start, heute aber ein ganz besonderer Gast. Und ja, der stellt sich jetzt gleich mal selber vor. Nils.
Ja, genau. Also ich bin der Nils, bin leidenschaftlicher Barca-Fan seit ein paar Jahren. Und spreche heute mit dem Sascha mal ein bisschen über dieser Liga.
Ja, richtig. Ihr habt es jetzt vom Nils schon rausgenommen. Wir reden über die spanische erste Liga. Ja, da gibt es immer die 7, 8 vermeintlichen Top-Teams. Aber dieses Jahr, wie man ja merkt, spielen ganz andere Mannschaften oben mit. Und sowas wie der FC Barcelona, wo eigentlich ja jedes Jahr als Meisterschaftskandidat gehandelt wird, ist nur auf Platz 7. Und warum das so ist, werden wir jetzt in dieser Folge mal besprechen. Oder Nils?
Genau. Ich habe mir ein bisschen was zu Barca, also ich würde sagen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus, habe jetzt auch mich noch mal ein bisschen genauer informiert und würde sagen, dass wir können eigentlich gleich mit Barcelona anfangen, oder?
Ja, sehr gerne. Dann fangen wir mal mit Barcelona an. Dann könnt ihr jetzt die Bühne.
Genau. Also FC Barcelona ist ja eigentlich der Club in Spanien mit Real Madrid. Durch die Jahre mit Messi, Iniesta, Xavi und der Pep Guardiola ist das ja eigentlich wirklich die Macht im europäischen Spitzenfußball geworden. Aber in den letzten Jahren geht es einfach, ja, muss man einfach sagen, ein bisschen bergab. Aber wo dann es liegt, das besprechen wir jetzt einfach mal. Ich habe mir da jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wo dann es denn liegen könnte. Und ein großes Thema beim FC Barcelona sind natürlich die Transfers. Da gab es in den letzten Jahren wirklich unzählige. Manche waren gut, manche waren vielleicht nicht ganz so gut. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit so einem Transfer wie zum Beispiel Coutinho oder Dembélé. Kurz zu Coutinho, der ist ja von Liverpool gewechselt zu Barcelona und sollte da ja so ein bisschen die Zehnerrolle übernehmen. Was aber, also meiner Meinung nach zumindest, eine echt scheiß Idee ist, wenn halt ein Lionel Messi, der da wahrscheinlich ohne Diskussion mit Abstand der beste Zehner der Welt war, und die sich dann praktisch diese Rolle teilen sollen, das funktioniert halt nicht. Oder was sagst du dazu?
Ja, nee, da gebe ich dir recht, weil Messi ist eben der Spieler bei Barcelona gewesen und er sollte ja auch, man sollte keinen Spieler holen für Messi, der auf der gleichen Position spielt. Eigentlich sinnlos ist das Geld rausgegeben. Und ja, jetzt sieht man ja, er kommt ja kaum noch zum Zug.
Ja, genau, also er hat die Saison erst ein paar Einsätze sammeln können, hat zwar 2 Tore gemacht, aber ja, so wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht. Und das war halt, also der Transfer war, es war wirklich die Idee, ihn mit Messi gemeinsam spielen zu lassen, weil natürlich Lionel Messi sich nicht auf die Bank setzt bei Barca. Und das ist halt, hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da hat er dann dann teilweise linker Flügel gespielt, wofür er einfach das Tempo nicht hat, weil er halt einfach immer wieder in die Mitte zieht und da steht halt Messi. Dann hat er auch zwischenzeitlich mal Achter gespielt, was aber bei Barca unter Valverde auch nicht so wirklich funktioniert hat. Und dann, ja, so die letzten 2 Jahre ist er eigentlich, war er auch öfter verletzt und hat dann im Endeffekt eigentlich nicht wirklich gespielt. Er hat schon gespielt, so ist nicht, aber er ist wirklich so eine Top-Phase, wo man jetzt sagt, ey, mit dem kannst du wirklich bauen für die Zukunft, die gab es einfach nicht. Und ähnlich ist es auch bei dem Sorgenkind Dembélé. Das ist ja seitdem er von Dortmund zu Barca gegangen ist, ist das ja so ein kleines Problem. Das hat ja bei Dortmund schon angefangen, da mit seinem Disziplinmangel, dass er da mal hin und wieder nicht ins Training gekommen ist, weil er irgendwie verschlafen hat, weil er die ganze Nacht gezockt hat, wegen solchen Sachen. Und dann bei Barca kam halt dann noch die Verletzungsanfälligkeit dazu. Ja, und ja, Sascha, was würdest du sagen, oder was ist das der Problem? Warum scheitert Dembélé bei Barca?
Das ist, wie du schon gesagt hast, mit seinen Auffälligkeiten Einstellungssache. Wenn er fit ist, hat man in Dortmund gesehen, ist er ein überragender Mann. Aber es hat ja schon angefangen mit dem Thema, dass er sich wegstreiken wollte und das ist eine klare Einstellung. Vor allem, wie du auch schon gesagt hast, verschlafen, weil er lieber zocken war mit Kumpels oder so. Ob er jemals bei Barcelona ankommt oder zum Topstar wird, weiß ich nicht. Kann ich dir auch ehrlich nicht beantworten.
Ja, also wie du schon gesagt hast, Dembélé ist ein wirklich überragender Spieler und wenn er wirklich mal fit ist, die kurzen Phasen, wo er fit ist, da ist er dann auch wirklich ein starker Spieler. Ich meine, rechts, links, der kann eigentlich alles, ist unfassbar schnell. Aber es bringt halt nichts, wenn du dauernd verletzt bist. Und durch die ganzen Verletzungen, ich glaube, es sind jetzt, ich glaube, 15 waren es jetzt schon, seitdem er Barca ist, hat über 100 Spiele schon für Barca, die er hätte spielen können, verpasst, einfach durch die Verletzungen. Und dann fehlt halt auch der Rhythmus. Dadurch, dann kamen auch immer wieder neue Trainer, erst Valverde, dann Setién. Ja, und jetzt dann, also Setién, das war ja eher so ein, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte da keiner so richtig einen Plan, was das sollte. Das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Da war auch die Mannschaft, hat dann irgendwie sich so ein bisschen gegen das Trainerteam gestellt, weil da ging eigentlich einfach gar nichts. Ja, und Dembélé hat es dann halt immer wieder schwer, vor allem er ist halt verletzt, dann kommt ein neuer Trainer, dann spielt er wieder, muss sich dann unter dem neuen Trainer wieder seine Rolle erkämpfen und wenn er das dann schafft, oder also entweder schafft oder schafft es nicht, und wenn er es halt nicht schafft, sitzt er eher auf der Bank und wenn er es schafft, spielt er zwar, aber ist dann eben gleich wieder verletzt. Ja, und deswegen gibt es ja jetzt auch die Gerüchte, dass er schon anscheinend schon mit Juventus einig sein soll. Weil er ja, also Barca wollte seinen Vertrag verlängern, der läuft die Saison aus. Das hat er aber nicht angenommen, weil seiner Meinung nach war das Geld zu wenig. Ja.
Ja, schon mal echt interessante Insider von dir, danke dir. Aber was hältst du persönlich davon, okay, gezwungenermaßen jetzt, dass Barcelona jetzt endlich den Umbruch mit der Jugend startet?
Also ich finde die Entscheidung, dass sie jetzt auf die Jugend setzen, wirklich gut, weil mit La Masia haben die, ja, ob das jetzt die beste Jugendakademie der Welt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber doch schon eine Jugendakademie und auch Talente, die sie rausgebracht haben und zurzeit auch rausbringen, die einfach überragend sind, die seit klein auf in der Barca-Jugend sind. Und das sieht man ja auch, die Qualität von diesen Spielern. Ich meine, ich habe jetzt auch mal mich ein bisschen informiert und es gibt wirklich 17 Spieler im Barca-Kader, die unter 23 sind und 12 von denen haben dabei schon debütiert für die erste Mannschaft. Klar, das sind auch ein oder ich glaube sogar zwei Torhüter dabei, die jetzt hinter Ter Stegen natürlich ein bisschen, ja, einfach keine Chance haben, weil Ter Stegen dann noch zu stark ist. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem Spieler also viele junge Spieler, die auch jetzt in der Startelf bei Barca spielen und wirklich die Saison oder auch letzte Saison wirklich spielen.
Okay, ja, aber ist für dich als Barcelona-Fan dieser Umbruch zur Jugend viel zu spät gekommen, weil du hast ja immer noch Leute wie Jordi Alba, Busquets oder wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, ein absoluter Lieblingsinnenverteidiger Piqué dabei? Oder hätten sie schon viel früher starten müssen, die Jugend zu fördern?
Also es ist natürlich schwer, weil wenn man sagt, okay, wir bauen jetzt auf die Jugend, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass das völlig schief geht. Weil dann einfach vielleicht die Talente eben vielleicht nicht das halten können, was sie versprechen, wenn sie zu den Profis kommen und es dann eben schief geht. Ich denke, da hatten die Barca-Verantwortlichen auch ein bisschen Angst vor und haben das dann ja eher so ein bisschen aufgeschoben. Und da kam auch dann wirklich über 2, 3 Jahre kam da wirklich gar nichts aus der Jugend. Es hatten so 2017, 2018, wo dann wirklich so Piqué wirklich die ganze Saison spielen musste, Busquets das ganze Jahr, Jordi Alba wirklich so, auch ein Suárez wirklich das ganze Jahr spielen musste und dann auch immer wieder so Transfers getätigt wurden, wo einfach nur ältere Spieler noch gekauft wurden, um eben den Kader zu ergänzen, wie zum Beispiel ein Vidal oder ein Paulinho, was eigentlich gut geklappt hat. Also Paulinho zum Beispiel war wirklich saustark in seiner Debütsaison, hat gleich 8 Tore in der Liga gemacht und war auch wirklich Stammspieler. Aber der wurde dann halt auch wieder weggegeben. Und da verstehe ich auch nicht ganz, warum das so ist. Und dann vielleicht mit dem Argument, dass sie auf die Jugend bauen wollen, aber das haben sie dann halt auch nicht wirklich gemacht, sondern sie haben dann eher wirklich wieder nur einen Ersatz für Paulinho geholt, einen Ersatz für den Spieler, einen Ersatz für den Spieler. Aber wirklich die Jugend haben sie nicht integriert und das hat man dann auch, hat man in den letzten Jahren gesehen, dass halt einfach die Spieler, Piqué und so, die werden älter und können halt nicht mehr auf dem Top-Niveau eine ganze Saison durchspielen. Und da haben dann halt die Alternativen gefehlt.
Ja, okay. Und was sagst du eigentlich zum Transfer, die Pay?
Also Depay ist so ein Transfer. Ja, also Depay ist ein wirklich guter Spieler, auch vor allem in der Nationalmannschaft. Da schießt er da wirklich alles. Und es ist halt ein Spieler, also der kann auf dem Flügel spielen, der kann zentral spielen und ist nicht so der klassische Stürmer, sondern eher so ein, ja, so ein, der, also er lässt sich zurückfallen, will auch mal den Ball, er ist jetzt nicht, also kein klassischer Stoßstürmer. Ja, also von der Spielstärke, so technisch und so, ist er schon wirklich gut. Und ich denke auch, dass wenn das Barca wieder integrieren kann, weil sie ja und mit Suárez wirklich lang mit einem echten Stürmer gespielt haben, davor mit Messi eher als Zehner und dann Suárez eben als echter Stürmer und dann kommt jetzt der Depay, der ja, also er ist bei weitem kein Messi, der das Spiel so machen kann, aber er lässt sich halt fallen, holt sich die Bälle ab, probiert was zu kreieren und ich glaube, das kann über die nächsten Jahre jetzt auch unter Xavi wieder, wo dann das Tiki-Taka doch wieder ja, zumindest probiert wird zu spielen, kann das schon eine gute Lösung sein.
Ja, weil Depay ist ja aktuell mit 10 Scorers in 15 Spielen euer eigentlich effektivster Angreifer.
Ja, die Pai ist so, der ist so wirklich der Einzige diese Saison, der wirklich die Tore macht. Ich habe jetzt auch mal die Top-Torschützen, also da ist ein Depay mit 8 Toren, was echt gut ist. Und dahinter wird es dann halt schon dünn. Dann kommt ein Ansu Fati mit 3 Toren, der jetzt aber auch am Anfang der Saison verletzt war und jetzt schon wieder verletzt ist. Und dann kommen noch 5 Spieler, also Sergio Roberto, Nico González, auch aus der Jugend. Wirklich guter Mann, den sie jetzt auch, also der ist Sechser, den sie jetzt auch aus der Jugend hochgezogen haben und der jetzt auch wirklich viel spielt unter Xavi. Dann kommt halt ein Braithwaite und ein Araujo und ein Coutinho, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit je 2 Toren. Aber das ist halt einfach für einen Top-Club, wo es vielleicht jetzt dieses Jahr nicht das Ziel Meisterschaft war, weil der Umbruch einfach zu krass war. Aber zumindest oben halbwegs mitzuspielen, ist das halt einfach zu wenig.
Ja, da gebe ich dir recht, weil es kann ja nicht sein, dass bei so einem Top-Club ein einziger Spieler mit weitem Abstand der gefährlichste Angreifer ist mit Vorlagen und Toren. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, in meiner Recherche über Barcelona, dass ein Depay auch 2,3 Schlüsselpässe pro Spiel spielt.
Ja, also das zeigt halt auch, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass er sich eben auch mal fallen lässt, dass er auch, also nicht der klassische Stürmer ist, sondern sich auch mal die Bälle abholt und dann kommen diese Pässe eben auch zustande, dass er dann auch mal das Spiel eben, also nicht übernimmt, aber dass er eben die Offensive auch leitet.
Sehr interessant, danke für die ganzen Insights. Jetzt würde ich mal nochmal, weil wir ja vorhin das Alter angesprochen haben, über Sergio Busquets reden. Ist er trotz seiner 33 Jahren immer noch euer absoluter Stammsechser?
Es ist natürlich schwierig bei Busquets und das ist auch sowas, was ich bei Real zum Beispiel kritisiere, dass sie eben so verdiente Spieler wie Busquets, der jetzt wirklich seit 10, 12 Jahren bei Barca eben im Mittelfeld spielt, der wirklich mit dem Verein alles gewonnen hat, was weiß ich, wie viele Spiele gemacht hat, dass die halt bei Real zum Beispiel, das hat man bei Iker Casillas gesehen, zum Beispiel, dass die dann halt einfach. Es das heißt dann einfach, okay, du hast jetzt 10 Jahre für Verein gespielt oder bei Iker Casillas waren es jetzt weit über 15 Jahre, dass sie dann einfach sagen, okay, du bist nicht mehr auf dem Niveau, du bist vielleicht nicht mehr so absolute Weltspitze, du kommst jetzt weg. Und dann sind die halt weg. Und bei Barca ist es so, also ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, aber da ist es auch schon so, dass verdiente Spieler, dass die einfach länger, dass die länger spielen dürfen, sage ich jetzt mal, die kriegen zwar. Also ein Busquets, der spielt halt länger von Anfang an. Der traut sich so irgendwie niemand, den wirklich auf die Bank zu setzen, auch wenn es vielleicht mal die richtige Entscheidung wäre, vor allem im Mittelfeld, wo jetzt Barca ja wirklich mit De Jong, mit Pedri, zwei wirklich fähige Spieler hat. Aber auch junge Xavi, Nico, also das ist ja wirklich Potenzial da. Ricky Puig, die sind ja eigentlich alle Mittelfeldspieler und da traut sich aber niemand wirklich, Busquets da mal auf die Bank zu setzen, was vielleicht in manchen Spielen vielleicht durchaus die bessere Entscheidung wäre, statt dass er da die ganze Saison wirklich durchspielen muss und am Ende dann keine Kraft mehr hat.
Ja gut, aber wenn man sich jetzt mal die Werte von ihm anschaut, ist er mit weitem Abstand der Beste. Er hat pro Spiel 2,3 Tacklings, 1,2 Interception, also er fängt den Ball ab, 1,6 Fouls, okay, das kann man aber auch wegen seinem Alter und Langsamkeit anwerten, aber er hat trotzdem noch Top-Werte für sein Alter.
Ja klar, er hat Top-Werte, aber Busquets war meiner Meinung nach schon immer ein Spieler, also wenn du nur das Spiel schaust, dann siehst du Busquets nicht. Weil Busquets, der ist keiner, der die Spiele entscheidet. Der ist einfach einer, der, ja, das ist schwer zu sagen, der macht so ein bisschen die Drecksarbeit. So, der spielt vielleicht nicht den entscheidenden Pass, aber der spielt vielleicht den Pass, der zum entscheidenden Pass führt. Und das ist halt und räumt vielleicht auch mal ab vor der Abwehr, aber das ist halt jetzt mit seinem Tempo, was wirklich manchmal echt schlimm ist anzuschauen. Das ist halt einfach vielleicht auch einfach zu langsam, um da jetzt noch gegen vor allem junge, schnellere Sechser, Achter da entgegenzuhalten.
Okay, jetzt würde ich aber sagen, bevor wir das Thema Barcelona erstmal beiseite räumen und dann weitermachen in der Liga, hätte ich noch mal eine Frage. Was ich jetzt gelesen habe und das ja überall in den Medien ist, habt ihr Ferran Torres vom Manchester City verpflichtet? Was
Ja.
sagst du zu dem Transfer? Und wie könnt ihr euch ihn leisten?
Ja, also wie können wir uns den leisten? Es ist, ja, es ist kompliziert. Also, ja, also ob das Geld jetzt da ist, das haben wir dahingestellt. Aber Barca macht ja seit Jahren einfach Schulden. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass sie über 1 Milliarde Euro Schulden haben, was wirklich geisteskrank viel ist. Aber sie, ja. Also wie sie sich das im Endeffekt leisten, kann ich dir nicht sagen, aber sie wollen halt die Spieler einfach, sie wollen neue Spieler, weil halt einfach die Spieler, die sie kaufen, was dann auch am Management liegt, die schlagen einfach nicht ein. Das sind viele Transfers, so ein Luke de Jong oder ein Braithwaite, das waren so Notkäufe, wo wahrscheinlich auch der Sinn war, sie einfach sofort wieder abzugeben, sind nach einer Saison. Aber es sind halt dann immer Summen, die ausgeben. Oder zum Beispiel auch vor ein paar Jahren für einen Malcolm. Der spielt jetzt bei Zenit St. Petersburg, hat bei Barca ein Jahr gespielt, war da Auswechselspieler, also hat nicht viel gespielt. Und für den werden halt 40 Millionen Euro hingelegt, die Barca wahrscheinlich immer noch abzahlt an den ganzen Schulden. Und es sind halt so Summen, es macht halt einfach keinen Sinn für solche Spieler, die eh nur, wo wahrscheinlich, okay, bei Malcolm haben sie sich wahrscheinlich einfach mehr erhofft, aber es sind einfach Summen, so 40 Millionen für einen Malcolm, der davor sich noch nie irgendwie so in Top-Ligen gezeigt hat, das ist einfach viel zu viel. Und dann führt es halt dazu, dass man einfach Spieler kauft, kauft, kauft. Aber ich denke tatsächlich, dass Ferran Torres ein guter Spieler ist. Und auch, also was schon mal positiv ist, er ist Spanier, was in der spanischen Liga ja schon mal sinnvoll ist, für die Sprache zumindest. Er hat unter Pep Guardiola bei City gespielt, der ja auch die Barca-Philosophie, die Xavi jetzt auch wieder spielen will, auch umsetzt. Deswegen denke ich, ist das auch schon mal ein guter Pluspunkt. Und dadurch, ja, ist es halt, also er kennt sich, er weiß halt einfach genau, was Xavi erwartet, weil Xavi ziemlich genau das erwartet, was Guardiola auch erwartet. Und dann ist es gut. Und er ist halt noch jung. Und er hat wirklich Potenzial. Also ich würde sagen, das könnte ein Transfer sein, der wirklich in die richtige Richtung geht.
Ja gut, aber es sind 55 Millionen für einen Spieler, der jetzt eine Zeit lang verletzt war. Nicht einfach viel zu viel.
Also ich glaube, das ist tatsächlich dem Markt so ein bisschen geschuldet, weil ich meine, heutzutage wechselt gefühlt jedes Talent, das irgendwie mal einen Ball gerade ausgespielt hat, für 30 Millionen. Ist leider so, aber also ich würde sagen, 55 Millionen ist natürlich eine Summe, die für einen Spieler, der schon gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Potenzial hat und auch in der Premier League durchaus gut gespielt hat und auch für die Nationalmannschaft. Aber ja, ob jetzt 55 Millionen, ob das wirklich hätte sein müssen, ist halt die andere Frage. Aber City lässt halt Spieler, auch so junge Spieler, von dem Pep Guardiola wahrscheinlich auch sehr viel hält, nicht für gar nichts gehen. Deswegen ist das wahrscheinlich einfach marktgeschuldet, dass die Summe dann doch so hoch war.
Ja, natürlich, natürlich. Aber jetzt, bevor wir uns noch die komplette Folge heute über Barcelona unterhalten, hätte ich mal gesagt, wechseln wir mal den Verein und gehen zum mit größten Konkurrenten von Barcelona, und zwar zu Real Madrid. Oder was sagst du dazu?
Ja, also als Barca-Fan ist Real natürlich so ein Dorn im Auge, aber man muss wirklich sagen, seitdem Ronaldo weggegangen ist für Juve vor jetzt doch 5 Jahren, 4, 5 Jahren, ist aus der Mannschaft, die mit Ronaldo da war, hat sich tatsächlich nicht so viel geändert, wie man hätte vielleicht denken können. Also die Schlüsselspieler, Benzema ist noch da, Toni Kroos und Casemiro. Luka Modric sind alle noch da, sind zwar jetzt auch schon, haben jetzt auch schon gutes Alter, aber die im Vergleich zu den Barca-Spielern können die dieses Niveau noch, ich weiß nicht, aber es sind einfach vom Niveau her vielleicht einfach noch besser für, obwohl sie doch schon so alt sind. Mein Modric ist jetzt mittlerweile 35, 36, aber die spielen halt immer noch auf Top-Niveau, aber werden halt auch vom Coach, von Ancelotti, werden die halt auch geschont für manche Spiele und da wird halt auch mal den Jungen was anvertraut. Aber die scheuen sich halt dann auch nicht, diese Jungen dann wieder auf die Bank zu setzen und dann mal einen Modric zu bringen. Und dieses Abwägen halt, das führt dazu, dass die jetzt auch, obwohl sie diesen herben Schlag mit dem Weggang von Ronaldo hatten, dass sie jetzt mittlerweile wieder oben mitspielen.
Oben mitspielen ist ja schön gesagt. Das sind ja, glaube ich, 8 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Vorsprung auf dem zweiten, obwohl, ja, nach 19 Spieltagen. Und ein Vinicius Junior ist doch der ausschlaggebende Punkt dafür, oder?
Vinicius Junior ist auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt. Ich meine, jetzt mit 10 Toren und ja, noch 4 Vorlagen. Also, das ist. Also, ich muss sagen, von Vinicius Junior war ich anfangs nicht der größte Fan, weil der einfach. Ja, die letzten. Also, letztes Jahr war das schon stark, aber das Jahr davor, es war einfach. Da hat ihm einfach noch ein bisschen was gefehlt. Er war zwar echt schnell, aber Abschlüsse waren wirklich schwierig und hat auch nicht so viele Tore gemacht, aber jetzt ist er wirklich voll angekommen, trifft auch in den wichtigen Spielen, was halt auch wieder zeigt, dass die Transferabteilung von der Real, also wenn sie Spieler holen, dann holen sie wirklich Spieler, die Potenzial haben und das sind wirklich nicht allzu viele dabei, die dann durchs Raster fallen und zum Beispiel gar nicht zum Einsatz kommen.
Ja, nee, das ist ja, wie du schon sagst, mit seinen 10 Toren, aber er hat ja jetzt schon mehr Tore geschossen als in den kompletten Saisons zusammen.
In den letzten.
Also, der blüht richtig auf in dieser Saison.
Ja, also ich denke, Real hat sich jetzt auch. Das ist einfach die perfekte Mischung aus jungen Spielern und eben den älteren Veteranen, wie ein Benzema, der jetzt trotzdem, obwohl er eben schon ja, ein gewisses Alter hat, und also er ist ja 34 schon, aber er spielt halt trotzdem auf Top-Niveau, was man auch sieht, dass er einfach 15 Tore jetzt in 18 Spielen in der Liga schon gemacht hat. Ja, und dann, das zeigt sich dann halt auch, dass das einfach immer noch ein überragender Spieler ist, den man vielleicht, wie Ronaldo noch da war, einfach auch weniger oder einfach unterschätzt hat. Der jetzt zeigt, dass er auch als alleiniger Stürmer nicht im Schatten aus Ronaldo eben raustreten kann und eben auch für sich selber eben die Liga anführen kann.
Ja, also war eigentlich der Weggang von Ronaldo so gesehen das Beste, was Benzema passieren konnte.
Ja, also das ist natürlich immer schwierig. Mit Ronaldo haben sie dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, wo Benzema ja auch meiner Meinung nach einen großen Anteil hatte. Auch wenn der Ronaldo natürlich gerade mit Abstand der beste Spieler bei Real war. Und jetzt ist es halt so, dass eben diese Chancen, auch die Elfmeter und auch eben den Platz, den Ronaldo eben gebraucht hat, den man ihn auch nicht streitig machen konnte, dass den halt jetzt Benzema bekommt und dadurch er auch ein höheres Ansehen im Club hat. Und somit auch von seinen Mitspielern vielleicht noch mehr Vertrauen bekommt.
Ja, da hast du recht. Was hältst du eigentlich von dem Transfer von Eduardo Camavinga für, glaube ich, 35 Millionen von den 18-, 19-Jährigen?
Also Camavinga ist ja ein sehr junger Spieler, aber ich würde auch sagen, ein sehr guter junger Spieler als Sechser oder Achter, der ja auch seine Einsätze, also zumindest Ja, er bekommt seine Einsätze, hat jetzt in der Liga schon 13 von 16 möglichen Spielen gemacht, hat sogar schon getroffen. Und ja, das ist auch, zeigt auch wieder, dass Real einfach, wenn sie Spieler holen, dass sie einfach gute Spieler holen, die dann nicht oder selten floppen. Das ist also von Stade Rennes, der ja gekommen aus der französischen Liga dieses Jahr. Und jetzt mit 19, also mit 18 zu Real Madrid zu kommen und jetzt wirklich so aufzublühen, das ist schon, zeigt schon, wie stark er ist.
Von den Werten her hat er ja auch 1,5 Tacklings pro Spiel. Interception eher weniger, aber wie du schon gesagt hast, denke ich eher, dass er auf der 8 neben Kroos oder neben Modric spielt, je nachdem. Und ja, aber ich finde den Transfer echt interessant. Aber ob das vielleicht ein Schritt zu früh für ihn war, weiß ich nicht.
Also ich, das ist natürlich immer schwer zu sagen, ob das jetzt der, ob der Schritt jetzt zu früh oder eben, ob der Schritt noch nicht richtig war. Aber ich denke, man, ich meine, man sieht ja auch, dass Real ihm vertraut. Ich meine, in der Champions League hat er 4 von 6 Spielen gemacht. In der Liga, wie gerade schon gesagt, 13 von 16 Spielen. Das zeigt halt auch das Vertrauen von Trainer. Und wenn er diese Leistung nicht bringen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht spielen.
Also denkst du, Ancelotti will auf Dauer auch den Kader verjüngern, also mit den Spielern, was man schon im Kader hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sieht man auch von den Transfers der letzten Jahre so. Also ein Vinicius Junior, ein Rodrigo. Ja, dass die halt einfach die teilweise verjüngern wollen. Klar, es gehen auch, es, klar, es kommt auch ein Alaba von Bayern, dafür geht aber ein Sergio Ramos zu PSG. Ja, es, also vor die Real spielt jetzt seit Jahren, es hieß immer ja, die jungen Spieler, auch ein Marco Asensio oder ein Nacho Fernandes, die sind mittlerweile ja auch schon etwas älter, das, und sind aber, also wirklich Talente sind sie nicht mehr. Ich meine, Asensio ist 25, das, irgendwann ist man kein Talent mehr. Aber die sind halt, ja, sie spielen ihre Spiele und Real holt halt nicht mehr, nicht so viele alte Spieler, sondern eher junge. Und baut die aber auch richtig ein. Lässt sie nicht wie Barca jetzt, wie den Petri, der in seiner ersten Saison, auch wenn er sofort überzeugt hat, der gefühlt die ganze Saison durchspielen musste, dann noch bei der Europameisterschaft dabei war und dann noch zu Olympia ist mit Spanien, dass der halt einfach ausgebrannt ist, wenn er dann irgendwie gefühlt 70 Spiele in einer Saison macht. Und Real findet da halt die Mischung, dass sie wirklich die jungen Spieler spielen lassen, aber auch die Älteren mal auf die Bank setzen, aber die dann, aber die Jüngeren dann eben auch mal im nächsten Spiel auf die Bank setzen und so dann eben meiner Meinung nach die perfekte Mischung einfach finden.
Also machen die genau das, was Barcelona eigentlich sich vornehmen sollte.
Ich würde sogar sagen, dass sie das machen, was Barca vor 2, 3 Jahren hätte schon machen sollen, was sie dann, wie vorhin schon gesagt, eben verpasst haben. Und dadurch ist es halt jetzt ja ein bisschen schwierig jetzt. Also dieses Jahr wird Barca ja nicht allzu viel reißen in der Liga. Ich meine, die haben ja jetzt schon einige Punkte Abstand auf Real und es wird, Real wird da auch nicht mehr wahnsinnig viel anbrennen lassen, denke ich. In der Europa League, denn ich meine, sie konnten ja auch nicht in der Champions League überwintern, was auch ein, ja, herber Verlust ist. Aber jetzt die Euro League, also die müssen es ja dann schon gewinnen, sonst ist die Saison wirklich eine Katastrophe, meiner Meinung nach.
Ja klar, aber ja. Was sagst du eigentlich zu dem, um mal nicht Real nur hochzuloben, sondern auch mal über die Fehltransfers, Eden Hazard und Luka Jovic?
Also Luka Jovic, das war meiner Meinung nach einfach, der hat bei Frankfurt war wirklich gut, wirklich stark, aber der Schritt zu Real war da einfach viel zu groß. Meiner Meinung nach, der hätte einfach bei Frankfurt bleiben sollen. Lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber der Schritt zu Real war einfach nicht der richtige. Und zu Eden Hazard, klar, also er ist ja, er sollte ja der Ronaldo-Nachfolger sein. Und dadurch war natürlich auch ein enormer Druck auf ihm. Und das Ding, auch wenn man wirklich gedacht hat, also so, weil Eden Hazard war ja, bevor er zu Real ist, bei Chelsea wirklich ein Monster in der Premier League, dass er da und auch international in der Champions League, in der Europa League. Und dann ist halt, ja, ich weiß auch nicht, dann kamen Verletzungen dazu. Meiner Meinung nach auch, also Gewichtprobleme waren ja auch in der Vorbereitung immer mal wieder ein Thema. Ja, und so wirklich fangen, hat sich Eden Hazard bei Real nicht, ob er jetzt noch mal beweisen kann. Ich meine, er ist jetzt auch schon 30. Ist halt die Frage, und aber das, also ich denke, er wird bei Real auf jeden Fall noch spielen. Er hat die Saison ja auch schon immerhin 12 Spiele gemacht in der Liga. Zwar nur eine Vorlage und kein Tor, aber also ich denke, dass er die nächsten Jahre auf jeden Fall noch bei Real sein wird. Aber in welcher Rolle und wie gut er dann wirklich sein wird, ist dann die andere Frage.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team über. Und zwar zum FC Sevilla. Die aktuell Tabellenzweiter sind mit, wie gesagt, 6 bis 8 Punkten Rückstand. Was sagst du zu der Mannschaft als Liga-Experte?
Ja, also Sevilla ist eine Mannschaft, die, also mir ist die so wirklich ins Auge gefallen, so, weil es war ja eigentlich schon so fast so ein Running Gag, dass die immer, wenn sie gegen Barca spielen, eigentlich immer auf die Fresse bekommen. Um es jetzt mal so zu sagen, also vor allem im Pokal gab es da wirklich viele, oder das ein oder andere Duell, wo sie die Hinspiele gegen Barca wirklich gewonnen haben und dann im Rückspiel echt mies verdroschen wurden von Barca. Aber mittlerweile ist, also sie haben ja auch dreimal die Europa League gewonnen in den letzten Jahren. Oder was heißt in den letzten Jahren? Ja, doch in den letzten Jahren. Und jetzt ist halt die Frage, können sie jetzt wirklich auch mal oben länger mitspielen? Und sie haben zwar die letzten Jahre wirklich hin und wieder mal oben mitgespielt, aber wirklich um da die großen drei, Barca, Real und Atletico, wirklich mit denen mitzuhalten, hat es nicht gereicht. Aber die Saison sieht ja wirklich gut aus. Ich meine, mit 38 Punkten aus 18 Spielen sind sie zwar hinter Real, 8 Punkte, aber haben zum Beispiel auch einen Abstand von 9 Punkten auf Atletico Madrid oder sogar 10 Punkte auf Barcelona. Und das ist schon. Also, ich traue sie auf jeden Fall zu, die Saison um zweiten und dritten Platz mitzuspielen. Um ersten Platz wird nicht erreichen, weil der ja dafür einfach zu stark ist, aber Champions League muss das Ziel sein und ich denke auch, dass sie das Ziel erreichen werden.
Perfekt, perfekt. Was hältst du eigentlich von den Neuzugängen, Rafa Mir, der im Sommer von den Wolves kam? Junger Spanier hat bei der Olympia, wenn mich nicht alles täuscht, alles mit zerbombt und hat diese Saison jetzt schon 17 Spiele und 5 Glocken als Neuzugang.
Ja, als Neuzugang sich so einzufinden ist natürlich immer stark. Also 5 Tore in 17 Spielen ist zumindest ordentlich, kann man eigentlich nicht sagen. Ist auch eher selten, dass aus der Premier League wirklich jemand in dieser Liga wechselt. Wenn, dann ist es eher andersrum. Aber scheint zu funktionieren. Und also ich würde ihn jetzt noch nicht als, also er ist ja auch schon 24, aber er ist auf jeden Fall ja, ein guter Spieler, ein guter Stürmer, der ja jetzt, ja, der seinen Job macht und deswegen, der ist ein Grund, warum sie wieder da steht, wo sie steht.
Perfekt, perfekt, danke. Eric Lameda sagt dir bestimmt auch was von den Tottenham Hotspurs. War ja bei Tottenham gegen Ende nicht mehr so gesetzt. Bei Sevilla bis zu seiner Verletzung, ja, aktuell ist er ja verletzt, 12 Einsätze, 4 Tore, eine Vorlage. Denkst du, der lebt ja gerade seinen zweiten Frühling so in der Art? Okay, er ist erst 29, aber.
Ja, also Erik Lameda war ja lang bei Tottenham. Wie du sagst, er ist jetzt, naja, gut, was heißt auch schon 29? Er ist 29. Ist jetzt aber verletzt sogar. Also voraussichtlich kommt er in 2 Monaten erst wieder zurück. Ist natürlich bei Verletzungen immer so die Frage, so kommt, er kann viel früher, kann aber auch viel später zurückkommen. Denke aber nicht, dass er jetzt allzu lang verletzt sein wird. Und ja, ich meine, 4 Tore. Eine Vorlage in der Liga ist auch gut. Was bei Sevilla halt der Fall ist, dass wirklich da, nicht wie bei Barca, dass da wirklich viele Spieler eben treffen. Bei Barca ist ja ein bisschen so, dass, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so zwei, drei Leute treffen, aber bei Sevilla ist es so, Rafa Mir 5 Tore, Erik Lamina 4 Tore, Lucas Ocampos, der auch sehr stark ist, 4 Tore. En-Nesyri 3 Tore und dann kommt Rakitic mit 2 Toren, aber das ist auf jeden Fall, also da trifft, die haben nicht nur einen Stürmer, sondern trifft eben die vordere Abteilung, die Stürmer treffen da wirklich alle machen die Tore. Und das ist halt auch wichtig, um dann auch im Endeffekt oben mitzuspielen.
Und auf welchen Spieler würdest du jetzt sagen, sollte man in der Zukunft mal achten oder... Ja?
Bei Sevilla?
Ja.
Bei Sevilla ist schwierig, weil die doch schon... ja, also die haben schon ein paar ältere Spieler, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil der Erfolg gibt ihnen ja zurzeit recht. Aber ich würde tatsächlich sagen, also es ist schwer, weil viele junge Spieler, die wirklich Minuten bekommen, hat Sevilla nicht unbedingt, außer ein Koundé, der Innenverteidiger 23, der absolut gesetzt ist, auch jetzt einen Marktwert schon von 60 Millionen hat und sogar in der Nationalmannschaft schon debütiert hat. Und der ist schon, also meiner Meinung nach, wirklich ein sehr guter Spieler, der auch, also der absolut gesetzt ist und auch in der Zukunft auf jeden Fall mal zu einem Top-Club noch wechseln könnte.
Perfekt, perfekt. Dann würde ich sagen, ein Gerücht habe ich noch gelesen, was du dazu sagst. Anthony Martial von Manchester United. Es soll ja angeblich kommen.
Zu Sevilla?
Ja.
Also, Anthony Martial ist ja bei... es hieß ja mal, dass er bei Man U wirklich so das Top-Talent... Ich glaube, in seinem Vertrag stand sogar mal eine Klausel, dass wenn er den Ballon d'Or gewinnt, dass er dann irgendeinen Bonus oder so bekommt. Was natürlich, jetzt so im Nachhinein betrachtet, völlig realitätsfern war. Er war nie wirklich der Spiel... Er hatte seine guten Momente, keine Frage, aber war jetzt nie... wirklich jemand, der da überhaupt ansatzweise in die Nähe von einem Ballon d'Or-Gewinn oder ähnliches gekommen wäre. Aber ob er jetzt bei Sevilla, die wirklich, die zwar oben mitspielen und wo er bestimmt das ein oder andere Tor machen würde, ob er da jetzt wirklich hingeht, wenn da jetzt schon 4, 5 Stürmer da sind, die alle regelmäßig treffen. Also weiß ich nicht, ob Sevilla den dann auch wirklich braucht, wenn sie jetzt ohne ihn schon da oben mitspielen. Vielleicht, dass es dann eher ein Verlust oder eine Schwächung ist, statt ein wirklicher Gewinn.
Okay, okay, aber das mit der Klausel habe ich auch schon gehört. Aber ich glaube, das wird niemals passieren.
Nee, das wird nichts mehr.
Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zum nächsten Team über. Und zwar wieder Madrider Club, Atletico.
Atletico Madrid.
Wobei die ja aktuell auf einem nicht so guten Tabellenplatz stehen.
Nee, die zurzeit sind die nicht... so stark wie die letzten Jahre. Aber ja, also ich meine, Atletico ist ja natürlich dafür bekannt, unter Simeone wirklich defensiven Fußball zu spielen, und da ist auch egal, wer da kommt, ob da jetzt eine Real Madrid kommt oder ein Huesca, das ist denen eigentlich egal, die stellen sich immer hinten rein. Und da, also der Spielstil hat sich bewährt, um da wirklich langfristig oben in der Liga mitzuspielen, aber ich verstehen nicht ganz den Sinn davon, das auch eben gegen schwächere Teams zu machen. Aber gut. Und zurzeit ist auch ein bisschen das Problem, die haben wirklich viele verletzt. Den Jimenez ist verletzt, ein Marcos Llorente ist verletzt, ein Koken, aber auch ein Joao Felix, der als ja das Talent bei Atletico gilt, und auch ein Griezmann ist verletzt. Ja, und der Transfer von Luis Suarez war wirklich ein guter Transfer. Über Barca wollen wir da jetzt mal nicht reden, was da alles schief lief. Aber aber wenn natürlich Joao Felix und Griezmann verletzt sind, dann ist es natürlich schwer für Atletico da oben mitzuspielen.
Jo. Ja, aber findest du, das liegt auch an der defensiven Aufstellung von Simeone? Warum man dann nicht umstellt, weil man hat ja die Offensivqualität mit Suarez, Felix, Griezmann. Und trotzdem spielen sie ja seit Jahren diesen defensiven Fußball.
Also es ist ja, das hat man bei Barca auch hin und wieder mal gesehen. Griezmann ist ja wirklich ein Spieler, der auch nach hinten arbeitet. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er das bei Atletico in seiner Zeit vor Barca wahrscheinlich einfach eingebläut bekommen hat, dass er einfach nach hinten arbeiten muss. Und dadurch ist es... Also für Spieler von Atletico, die sind ja wirklich alle, die kämpfen füreinander, die wollen das auch, da ist wirklich Energie drin. Und da ist halt dann immer ein bisschen die Frage, wie einfach das ist, solche Spieler dann auch umzupolen und sagen, okay, du bist halt jetzt nicht mehr so defensiv, sondern wenn, also so ein Griezmann, der das jahrelang eben gesagt bekommen hat, du musst mir nach hinten arbeiten, du musst mir nach hinten arbeiten, und ihm jetzt zu sagen, okay, du musst nicht mehr mit nach hinten arbeiten, ich glaube, das ist die Umstellung einfach zu groß und das System hat sich bewährt und deswegen denke ich einfach, dass sie das auch weiterhin spielen werden.
Okay, sehr interessant. Was hältst du von dem Transfer von Matthäus Kundja von Hertha BSC? Er hat aktuell ja mit seinen 14 Einsätzen eigentlich eine gute Beteiligung bekommen, oder? Bei seinem Top-Club.
Ja, Matheus Cunha war bei Hertha ja, so eine Art Lichtblick, kann man es, glaube ich, sagen. Ja, der Transfer zu Atletico kam dann schon ein bisschen überraschend tatsächlich, dass er gleich zu so einem Top-Club geht. Aber mit 4 Scorerpunkten in der Liga und, ja gut, noch keine in der Champions League, aber immerhin 4 Scorerpunkte in 14 der Liga spielen. Auch wenn er wirklich selten in der Startelf ist und eher eine sporadische Rolle hat, also eigentlich nicht allzu oft eingesetzt wird, sind 4 Scorerpunkte auf jeden Fall ordentlich.
Ja, perfekt, perfekt. Aber auf wen sollten wir in der Zukunft bei Atletico achten?
Also da ist natürlich ganz groß João Felix, der Mann der Stunde, sage ich jetzt mal. Einfach weil er, ja, also Atletico hat einen relativ alten Kader, wirklich viele an, kurz vor 30 oder schon 25, 26, die dann eben nicht mehr so wirklich Talente sind, aber ich würde sagen, João Felix und vielleicht Cunha, je nachdem wie es sich entwickelt, werden so die Spieler, die Ones to Watches sein bei Atletico.
Perfekt, dann würde ich jetzt sagen, bevor wir dann langsam zum Ende hingehen, würde ich nochmal gerne über Real Sociedad reden und danach halt noch über unser Überraschungsteam der Saison. Und zwar, die sind ja wie jedes Jahr eigentlich oben dabei, aber am Kader selber verändert sich ja eigentlich so selten was, ne?
Ja, also Real Sociedad hat jetzt in den letzten Jahren wirklich einen Sprung gemacht. Die waren ja lang so ein Mittelfeldteam. Und jetzt in den letzten Jahren sind sie immer wieder oben mit dabei, spielen ja jetzt auch Europa League. Haben da zwar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja gut, gegen, sie spielen gegen Leipzig, das ist. Leipzig sucht ja mittlerweile auch nach ihrer Form. Aber also es ist schwierig, wer das jetzt gewinnt oder was allgemein europäisch gesehen drin ist, wenn du gegen Leipzig spielst, weil Leipzig ja zurzeit auch ja schwächelt, aber also international ist auf jeden Fall einiges drin, wenn sie Leipzig schlagen sollten. Und auch in der Liga denke ich, dass sie auf jeden Fall die Euro League mitspielen.
Perfekt, sehr interessant. Aktuell sind sie ja oben mit dabei, ich glaube sogar Fünfter.
Siebter meine ich.
Ne, nee,
Fünfter
Fünfter.
sind sie sogar.
Fünfter. Ja, ich denke jetzt auch, dass sie oben dabei bleiben. Was hat diese Transferperiode im Sommer auffällig gemacht hat, die haben zwei Spieler aus England geholt. Einmal Matthew Ryan von Brighton und einmal Diego Rico von Bournemouth aus der zweiten Liga.
Also, Matthew Ryan ist ja also von Brighton gekommen, spielt aber eher, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Spiel, hat den Pokal zweimal gespielt, in der Liga dreimal. Europa League durfte einmal ran. Also wirklich Stammspieler ist nicht, ich glaube, das war eher so ein Transfer, um eben einen Ersatztorhüter zu bekommen. Und Diego Rico, ja, ein linker Verteidiger
Bournemouth.
von Bournemouth, genau, hat jetzt in der Liga ja immerhin 7 Spiele gemacht, aber wie man auch sieht, es spielt nicht allzu viele Minuten, ist dann auch eher sporadischer Linksverteidiger oder auch Innenverteidiger.
Okay, und was sagst du über Alexander Isak?
Alexander Isak, der Stürmer von,
Richtig.
ja, der ist, also der war ja bei Dortmund und hat es bei Real Sociedad jetzt aufgeblüht, hat jetzt in der Liga schon 5 Scorerpunkte, in der Europa League 3 Scorerpunkte und im Pokal auch schon eine Vorlage gesammelt. Ja, ist, würde ich schon sagen, Stammspieler. Ja, und zeigt absolut sein Potenzial und da kann man in der Zukunft auf jeden Fall gespannt sein.
Glaubst du, dass er in der Zukunft irgendwann zu einem größeren Club wechseln wird?
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Was ich mir allerdings denken kann, sollte er in der Liga jetzt wirklich noch besser werden und vielleicht mal in der Saison 10, 12 Tore machen, vielleicht noch ein paar Vorlagen sammeln, dass er dann den Schritt zu Real, Barca oder Atletico gemacht. Also ich denke, dass er in der Liga bleibt oder vielleicht zu Dortmund zurückgeht. Aber
weil er hat ja schon, ja, Vertrag bis 26 halt, das ist trotzdem noch eine lange Laufzeit.
Ja gut, aber Verträge ist ja immer so ein bisschen schwierig, nur weil jetzt niemand einen Vertrag bis 2026 hat. Ich meine, Barca, Real, die haben die Mittel, um den auch aus dem Vertrag rauszukaufen und dann vielleicht mal 5 Millionen mehr zu zahlen. Also ich denke, das sollte jetzt kein Problem sein.
Perfekt, ja. Dann würde ich jetzt sagen, weil wir schon ziemlich lange reden, gehen wir nochmal zu unserem Überraschungsteam der Saison. Also ich denke, ihr wisst alle, über wen wir reden. Rayo Vallecano als Aufsteiger. Da oben mit am Start zu sein, ist für so eine starke Liga eigentlich echt überraschend. Was ich extrem interessant finde, Rayo ist die beste Heimmannschaft der Liga. Nach 9 Heimspielen 25 Punkte. Und haben sogar deinen großen FC Barcelona mit 1-0 geschlagen.
Ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, zur Zeit Barcelona zu schlagen ist nicht die Mega-Leistung. Klar ist es immer noch Barcelona, aber also früher war das deutlich schwerer als jetzt. Als Aufsteiger ist es aber trotzdem beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass der Kader einen Gesamtwert von 61 Millionen hat, was ja eigentlich für eine Top-Liga nicht so viel ist. Vor allem wenn man dann auch noch oben mitspielt als Tabellenführer. Es ist zwar, die Liga ist zwar relativ eng, zwischen dem 4. und 7. Platz sind zum Beispiel nur 2 Punkte, aber ich meine, das ist trotzdem eine Leistung, wenn man bedenkt, dass sie in der Saison nur 2 Millionen Euro Ausgaben hatten.
Wer ist denn für dich der ausschlaggebende Punkt bei Rayo?
Es ist natürlich so schwer zu sagen, wer es wirklich so der ausschlaggebende Punkt ist, aber ich würde sagen, Oscar Trejo oder Trejo ist schon ein guter Pick dafür zu sagen, dass das der wirklich der entscheidende Spieler ist. Er ist zwar schon 33, hat jetzt aber in der Liga in 16 Einsätzen, was schon ordentlich ist für das Alter, dass er überhaupt 16 Einsätze macht. 3 Tore und 8 Vorlagen. Und 8 Vorlagen in der Liga ist schon wirklich eine Summe. Führt die die Vorlagenliste auch damit an. Und für den Marktwert von 3 Millionen ist das wirklich überragend.
Ja, sehr interessant. Aber was ich auch gelesen habe, sie haben sich Falcao geholt von Galatasaray.
Ja, das
der ist ja schon ein fortgeschrittenes Alter, oder?
Ja, Falcao ist ja, also ich glaube, das erste Mal so wirklich in Erscheinung getreten war so WM 2010 oder so, also ist schon echt ein bisschen her. Ja, ist jetzt mittlerweile 35 Jahre alt, aber zeigt auch, dass er immer noch, auch in dem Alter, noch in einer der Top 5 Ligen mitspielen kann, hat jetzt in 10 Spielen 5 Tore gemacht. Und ja, der zeigt einfach, er spielt zwar weit nicht in der Startelf, sondern ist ein Einwechselspieler, aber die Rolle hat er anscheinend angenommen und 5 Tore in 10 Einsätzen zeigt ja auch, dass er da auf jeden Fall seine Leistung wahrscheinlich sogar über den Erwartungen bringt.
Ja, sehr interessant, was du da sagst. Aber was macht für dich aus, dass der Aufsteiger wirklich die Großen ärgert oder was die da oben halt sich da festsetzen?
Also so ein wirkliches Geheimnis kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber ich denke, dass sie einfach so jedes Spiel eben angehen soll, als wäre es das letzte, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich meine, sie haben, die Erwartung war ja wahrscheinlich oder ist, dass sie nach der Saison wieder runtergehen, was so typisch für einen Aufsteiger ist, und sie zeigen halt gerade einfach, dass sie nicht der typische Aufsteiger sind, der da Angst haben muss um Klassenerhalt, sondern der einfach oben mitspielt, mit dem keiner gerechnet hat, der einfach überrascht, aber der halt auch, also die Erwartungen waren halt einfach nicht allzu groß von Rayo Vallecano. Ich meine, ich denke, wenn du jetzt einen Barca-Spieler gefragt hättest vor der Saison, wer ist Rayo Vallecano, der hätte ja wahrscheinlich gesagt, ja, das ist ein Aufsteiger, keine Ahnung. Und jetzt haben sie Barca weggehauen und zeigen, dass sie auch konstant zumindest, also oben mitspielen können. Ob das jetzt nach der Saison immer noch so aussieht, wissen wir nicht, aber dass sie zumindest keine Abstiegssorgen haben.
Perfekt, schöne und gute Worte. Ein Thema hätten wir noch und dann ist für die heutige Folge Schluss. Wie siehst du das Liga-Standing gegenüber den anderen europäischen Top-Ligen?
Ja, also das Liga-Standing ist, also ich würde Ist natürlich schwer. Also als erstes würde ich natürlich die Premier League sagen, dass das so die Liga, die größte, beste Liga ist. Ja, und wo sich dann Spanien, die spanische Liga im Endeffekt reinreißen wird, auf jeden Fall, sei sagen, vor Frankreich, und ich sehe sie auch vor Italien. Und es zeigt sich ja auch, dass sie jetzt immer noch im internationalen Geschehen sieben Teams haben. Nee, stimmt gar nicht. Sie haben sogar, doch, sieben Teams haben sie noch im internationalen Wettbewerb mit Real Madrid, Atletico und Villarreal in der Champions League und Barça, Sevilla, Real Sociedad und Betis Sevilla in der Europa League. Und dann zeigt einem, nach der Saison wird man sehen, wie gut die abgeschnitten haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Europa League sehr wahrscheinlich an Barça oder Sevilla geht. Und die Champions League, da kann Real Madrid auch, sollten sie Paris schlagen, auf jeden Fall um Titel mitspielen.
Ja, sehr interessant. Also ich will mich erstmal bedanken für das gute Gespräch, für die ganzen Insider, was du hattest. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge auch, wenn sie hochgeladen wird, um zu wissen, welchen Tag wir haben. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr. Danke fürs Zuhören und wir hören uns.
Macht's gut. Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.